Und gerade wenn wir führen in Unternehmen und wir erkannt haben, wie wichtig Fühlen und Gefühle sind, ist es ja auch interessant, dass man dann oft sagt, ja, aber dafür haben wir keine Zeit. Und zugleich ist es ja so interessant, dass ja, je mehr wir geübt sind, unsere Gefühle besprechbar zu machen, umso schneller geht's auch. Und wenn wir uns mit Menschen beschäftigen und mit Gefühlen arbeiten, dann brauchen wir mehr Zeit. Und zugleich bin ich überzeugt, gewinnen wir auch Zeit, weil das Vertrauen, das da ist, ist ja auch der größte Komplexitätsreduktionsmechanismus, den ich mir überhaupt vorstellen kann.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schellwitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier, Susanne Maria Zaninelli und Christoph-Jan Kramer. Die drei haben als Autorentrio und mit viel Hilfe und Unterstützung von Buchbegleiterinnen aus unserer Community Haltung erweitern, das Buch geschrieben, Fühlen, mit Emotionen arbeiten. Diese Folge bildet den Abschluss unserer siebenteiligen Podcast-Serie zum Buch und gibt Einblicke in die Kapitel 6 und 7. Das Gespräch zeigt Perspektiven auf, wie unser Fühlen uns neue Möglichkeitsräume eröffnen kann, in denen wir uns selbst, unsere Beziehungen, unsere Organisation und unsere Kontexte entfalten können. Und es bietet uns Denkanstöße und Möglichkeiten für den nächsten pragmatischen Schritt, um unser Fühlen zu klären und zu lernen, bewusster mit emotionaler Energie umzugehen. Das Buch ist gerade frisch im Fahlen Verlag erschienen und ab jetzt bestellbar. Außerdem gibt es Anfang Juli 2025 in Berlin ein dreitägiges Seminar mit den drei Autoren zum Thema des Buches und dieser Podcast-Serie. Auch den Link hierzu findest du in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich wir alle zu einem neuen Podcast und diese Woche wieder mit Susanne Maria Zaninelli und Christoph-Jan Kramer. Hallo ihr beiden.
Hallo Martin.
Hallo Martin.
Und in diesem Podcast geht's wieder über das neue Buch Fühlen mit Emotionen arbeiten und diesmal Kapitel 6 Gefühlseinsichten und wir machen auch ein bisschen das Kapitel 7 dazu, wo wir auch noch darüber reden, wie wir denn Gefühle oder das Fühlen besser gesagt verwirklichen können. Weil wir heißen ja Ich, wir alle, das heißt, wir betrachten auch auf verschiedenen Ebenen diesen Aspekt des Fühlens und darum geht so ein bisschen in Gefühlseinsichten. Das ist sozusagen im Buch die Stelle, wo wir jetzt ja letzte Woche den Podcast zu Lieben veröffentlicht haben, als einen ganz besonderen Bereich des In-Verbindungsseins, aber auch zu erkennen, dass unser Sein eben nicht aus uns selbst heraus geschieht, sondern immer in Verbindung mit anderen ist. Sonst gibt's gar nicht alleine, sondern immer nur mit anderen. Und darum geht's eben auch, wenn wir auf Ich, wir alle und alles schauen. So ein bisschen ist das ja so ein Resümee und das ist ja auch immer interessant, wenn man so ein Buchprojekt anfängt. Wir haben ja gesagt, wir haben mit den Gefühlsstorys angefangen. Wo kommt man denn eigentlich hinten raus? Und wo sind wir rausgekommen? Bei der Notwendigkeit einer neuen Aufklärung.
Ja. Weil uns die Aufklärung die Vernunft geschenkt hat. Das war ja eine großartige Leistung, die damals Kant geschaffen hat, indem er uns erlaubt hat, indem er uns aufgefordert hat, uns aus dieser, wie er es nannte, selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, wie er uns aufgefordert hat, unseren eigenen Verstand zu benutzen. Das hat die Menschheitsgeschichte verändert. Die Menschen wurden gebildet, man hat lesen und schreiben lernen dürfen, Wissenschaften haben sich herausgebildet, aus denen heraus ist die Industriekultur entstanden. Ein völlig neues Paradigma auch des Wirtschaftens, das die Agrarkultur abgelöst hat. Der Rationalismus, die Wissenschaft, ein neues Credo ist entstanden und hat viele alte Muster abgelöst. Und zugleich, das ist ja etwas, was wir aus dem gesamten Umgang mit den Haltungen ja lernen, ist, dass jede Perspektive für sich nicht nur ihre Richtigkeit und ihre Wichtigkeit hat, sondern dass es auch wichtig ist zu erkennen, sie ist nicht alleine die einzig richtige Sicht. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt eine zweite Aufklärung brauchen, die wie unser Fühlen hinzunimmt. Nicht nur die Emotionen, sondern weil wir gelernt haben, unseren Verstand zu benutzen, unsere Emotionen zu benennen, um sie dann in ein Gefühl zu verwandeln, mit dem wir sehr konstruktiv und sinngebend umgehen können. Und diese zweite Aufklärung, wieder ins Spüren, ins Emotieren und ins Fühlen zu kommen, ist ein Schritt, der uns Menschen ganz werden lässt. Denn es gehört ja alles zu uns. Es ist nichts, was abgespalten werden muss, es ist nichts, was verdrängt werden muss oder unterdrückt werden muss. Und dieser Schritt in diese zweite Aufklärung, sich aus unserer vielleicht auch selbstverschuldeten Gefühlstaubheit zu befreien, ist ein wichtiger und befreiender Ansatz, dass wir Menschen auch miteinander als Resonanzwesen, die fühlend sind, sinnstiftender umgehen können.
Ja, die erste Aufklärung hat im Grunde zu Antworten getrieben. Und du hast es ja gerade schon geschildert, also Objektivität ist ein regulatives Ideal und keine absolute Gegebenheit. Und dementsprechend gibt es immer eine Lücke zwischen dem, was an Antworten da ist und dem, was erlebt wird. Und diese Lücke lässt sich schließen, wenn wir das Fühlen mit hineinnehmen. Und daher braucht es die zweite Aufklärung, die eben auch vermittelt, dass wir erstmal fragend sind und uns auf Fragen einlassen dürfen und ertragen können, dass es keine letztendlichen Antworten gibt. Und da schließt sich dann im Grunde auch das Kapitel, die Gefühlseinsichten. Die ganzen Einladungen, die ausgesprochen sind, bedeuten eben nicht, dass jeder und jede an der gleichen Stelle ankommen, sondern dass alle an unterschiedlichen Stellen herauskommen und sich diesen Fragen eben stellen können und es keine letztgültigen Antworten geben kann und wir die auch nicht im sechsten Kapitel dann verraten können.
Aber wir können Impulse geben, ja, und einer besteht eben darin, Aufmerksamkeit zu finden, dem Fühlen Raum zu geben. Und genau wie du sagst, es geht gar nicht um irgendwie perfekt zu sein und oh, schau mal, der kann aber toll fühlen oder nö, der kann ja gar nicht so toll fühlen. Da hätte ich mir aber mehr von versprochen. Da sind wir ja wieder so in den alten Denkweisen von Performance und Logik, sondern gerade auf der Ich-Ebene, der Ich-Entwicklung oder der Selbstentwicklung, geht's ja darum, was ist der nächste Entwicklungsschritt? Ja, und ich bin ja selbst auch in Selbstentwicklungsgruppen und auch selber mit mir beschäftigt da, mit dem heiklen Versuch, mich zu entwickeln. Und da geht's immer darum, wo erlebst du die stärksten Emotionen? Wo ist die meiste Energie? Welche Art von widersprüchlichen Gefühle habe ich in welchem Bereich? Und wir checken zum Beispiel einmal im Monat ein, was fühle ich jetzt bezogen auf Arbeit? Was waren da vielleicht eruptive Dinge, positiver, negativer, widersprüchlicher Art? Was war das bei meinen Beziehungen, Freundschaften, meinem Umfeld und was war es mit mir selbst? Oder es geht gar nicht so darum, oh, mach das weg, sondern zu sagen, ey, wunderbar, da ist Energie. Da ist Energie, die auf ein neues Fühlen fragt, neu gefühlt zu werden. Und dieses neue Fühlen braucht eben dann ein neues Denken, ein Anreichern von mir selbst über mehr Perspektiven. Und dieses kann ich eben nur selbst machen. Also da ist eben der totale Autonomierespekt zu gewähren. Ja. Wir können nicht jemand anders sagen, was der nächste Schritt ist, aber wir können zusammen Räume kreieren, wo wir eben diesen nächsten Schritt für uns, also da, wo fühle ich denn eigentlich so die Spannung, wo kann ich fühlen, neu denken, was könnte da eine gute Richtung sein, wo wir da in eine experimentierende Haltung mit uns selbst kommen.
Letzten Endes ist es ja ein psychologisches Immunsystem, das sich offenbart oder das Verborgene dann zeigt. Und wenn ich mich darauf einlasse, es mir anzuschauen, dann kann ich auch nicht alles sehen, aber ich kann Motive erkennen, die mich zu Sachen bringen und die im Moment mich davon abhalten, mich weiterzuentwickeln.
Und ganz wichtig bei der Entwicklung und auch bei der Entwicklung unserer Gefühlswelten ist ja der eigene Wunsch. Was will ich eigentlich? Und das ist auch mal interessant für mich, wenn ich dann Menschen frage, naja, was ist denn so dir wichtig in deiner Entwicklung? Das ist gar nicht so schnell beantwortet, weil wir doch so projektiv sind und sagen, ja, in der Welt und die anderen und die da oben und alle müsst mal und das System und überhaupt das Leben macht mich verstimmt, dass ja, manchmal im Urlaub geht's mir gut. Und da merkst du so, ja, okay, ne, nicht so gute Aussichten, da jetzt irgendwie eine Kohärenz zu kommen. Aber wenn du diesen Wunsch findest, wo du sagst, ja, was ist dir wirklich wichtig, wenn ich nur eine Sache an mir ändern könnte, die die größte positive Auswirkung auf mein Leben hätte, was wäre das? Gute Möglichkeit ist immer, andere zu fragen, ja, was denkst du, was wäre ganz gut für mich? Ne? Und da vielleicht so ein paar Schnittmengen zu bilden, um dann auch zu sehen, ja, was tue ich denn eigentlich dagegen? Was mache ich denn anstatt dessen? Um eben auch zu sehen, ich bin mein eigenes Hindernis und nicht die Umstände. Und das ist ja ganz wichtig für die Selbstermächtigung, Bereiche zu finden, wo ich mich als Handelnden erlebe, aber auch als Hindernis erlebe.
Ja, und eben auch die verborgenen Verpflichtungen oder auch konkurrierenden Verpflichtungen zu dem Entwicklungswunsch zu spüren. Und das ist natürlich sehr schön, wie du gerade gesagt hast, Martin, wenn man jemand anders fragt, was glaubst du denn, dann löst das natürlich auch so einen internen Widerspruch aus. Und da ist man schon sehr gut auf der Spur, wo der eigene nächste Schritt sein kann. Und es ist eben dein nächster Schritt, weil es bedeutet, dass du dich darauf einlassen musst. Es ist ja dein Entwicklungswunsch und eventuell erfährst du ja auch die tiefer liegenden Verpflichtungen als wichtiger im Moment und erkennst, dass der Entwicklungswunsch gar nicht an der richtigen Stelle ansetzt.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Differenzierungsprozess, den du da beschreibst, Christoph. Der Prozess des mit sich Beschäftigens, auch welche Vorannahmen ich in mir selbst entdecke, rauszukristallisieren, um immer wieder zu der Frage zurückzukommen, ist es wirklich auch mein Entwicklungswunsch?
Was ich halt schön finde an dem Prozess, dass er ganz gut beleuchtet, das Zusammenspiel zwischen Denken und Fühlen. Ja, so rational sage ich, ja genau, das will ich jetzt mit mir machen und ich möchte nicht mehr so, ich möchte mehr Nein sagen können oder ich möchte nicht so eine Überdosis für andere sein oder ich möchte dies oder das oder jenes. Und dann zu sehen, es ist ja gar nicht allein das Rationale, was dann in Handlung kommt, sondern es sind die Gefühle, die mich noch an anderes Handeln, an anderes Verhalten binden. Und trotzdem brauche ich diesen analytischen, rationalen Blick, um die Perspektiven mal aufzuzeigen, um zu sehen, ja, an sich willst du das, aber du tust immer das, woran könnte das liegen, oh, probier mal was anderes aus. Was sind denn die großen Annahmen, die ich habe, an die sich mein Fühlen klebt oder die mein Fühlen auch erzeugt? Und erst wenn ich die systematisch durch Experimente entkräfte, also wenn ich mich bewusst deidentifiziere, also mich löse, loslasse, ja, in einem ganz bewussten Prozess von der Bindung an gewisse Gefühlszustände in Form von verborgenen Verpflichtungen, dann entsteht der Freiraum, sich wirklich zu entwickeln.
Und das Interessante ist, wenn ich so einen Prozess durchgegangen bin, dass ich manchmal am Ende eigentlich wieder richtig von vorne anfange, weil ich jetzt erst gemerkt habe, ach, es geht vielleicht um ganz was anderes oder um etwas daneben. Und das ist genau das Wunderbare durch dieses Experimentieren, durch dieses Spüren, durch dieses Fühlen, durch dieses Denken, dass wir da in eine Entwicklung kommen, die wirklich tief gehen kann und immer wieder auch von vorne anfangen darf.
Und da heißt es ja so schön, Entwicklung ist ein interpersoneller Prozess. Also einfach gesagt, such dir Leute, mit denen du darüber reden kannst. Da geht's schneller. Ja, weil allein über Journaling ist eine gute Sache. Kommst du aber nur so weit, sondern wir haben halt gesehen, zu mehreren geht's viel besser. Deswegen haben wir auch die selbstorganisierten Kreise von Wachstumsgefährtinnen gestartet. Und das ist auch ein schönes Experiment, wie wir da eben zusammenkommen. Und es dauert eine Weile auch, da sichere Räume aufzubauen, weil im Kern geht's darum, eben einen Raum zu haben, wo wir die Besprechbarkeit erweitern können. Und das ist ja ein Kriterium für die Haltungserweiterung. Was kann schon in Sprache gebracht werden? Und was bleibt noch als Emotion, als Verstimmung ungesagt, aber ist auch im System?
Und in diesen Gruppen erleben wir, dass da das Vertrauen, das wir zueinander entwickeln im Laufe der Zeit, der Boden ist, auf dem genau das wachsen kann, die Besprechbarkeit und dieses sich verletzlich zeigen können und dieses bedingungslose sein dürfen, was da stattfinden kann.
Ja, der Raum ist immer ein sicherer Raum und in jeder Haltung ist es ein sicherer Raum, weil der Raum immer nur zulässt, was besprechbar erscheint. Und dort, wo die Besprechbarkeit endet oder seine Grenze findet, da setzt dann ja auch häufig das Gefühl ein oder die Emotion, weil sie halt deutlich macht, so jetzt komme ich an die Grenze. Und der Schritt ist dann auch sprachlich über diese Grenze hinauszugehen, neu anders miteinander zu sprechen, Sachen zu besprechen, die man noch nicht besprochen hat und Sachen in Sprache zu bringen. Und das erweitert den Raum der Sprache und den Raum der Besprechbarkeit.
Ist immer eine schöne Frage auch in Workshops. Was glaubst du, würde Susanne dir empfehlen, wenn du sie fragen würdest, was dein nächster Entwicklungsschritt sein würde? Also dieses übliche Ping-Pong-Spielen der systemischen Frage, in ein anderes Gehirn reinzugehen und sich sozusagen multiperspektivisch da rein zu versetzen. Ja, was wird der Christoph wohl so sehen? Was ist seine Sicht auf mich? Und was würde dem unter Umständen auffallen, was an mir entwicklungswürdig ist oder ein Potenzial ist? Ne? Und das führt auch immer zu sehr interessanten im Austausch.
Ja, das Ich verändert sich halt in diesem Wir ja auch. Das kann seine enge Definition aufgeben. Das ist eben kein starres Zentrum, sondern wechselwirksam mit seiner Umwelt ein emergentes Phänomen, das sich immer mehr in verschiedene Teil-Ichs auflöst und eben mit anderen, aber auch mit sich selbst in Gespräch kommen kann.
Ja. Was so wunderbar unterstützt wird durch die Spiegelung von Gefühlen und Bedürfnissen. Und es geht ja nicht um Urteile, es geht nicht um Besserwissen, es geht nur um das Spiegeln so unterschiedlichster Perspektiven und Facetten, was einen starken Reichtum in mir selbst auslösen kann und vor allem diese Entspannung, es muss nicht sein, sondern es darf einfach auch nur wirken. Und in unserer letzten Sitzung hatten wir gerade noch so ein wunderschönes Beispiel, wo wir dann gefragt haben, und wie geht's dir jetzt ungefähr nachher, nachdem einem Wachstumsgefährten 8 unterschiedliche Perspektiven, unterschiedlichste Bedürfnisse und Gefühle gespiegelt wurden? Und auf einmal kam sowas wie, wow, ich fühle mich so frei.
Und das ist ja interessant, ne, wo Christoph ja auch schon mal gesagt hat, was ist denn eigentlich frei fühlen? Frei fühlen heißt ja nicht belastet zu sein von angehaltenen Gefühlen. Unter anderem. Also dieses, da ist was in mir und ich weiß auch nicht so genau, aber irgendwie bin ich verstimmt, die Welt sollte anders sein, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und was auch immer dann so in einem entsteht, ist ja eine Verstimmung durch angehaltene Gefühle. Und wenn dann fragst, also ich sage immer, viele Menschen haben viel emotionale Energie, aber fühlen wenig. Also können dann auch gar nicht so richtig Auskunft geben. Ja, was ist es denn jetzt, was du brauchst? Was ist denn dein Bedürfnis? Ja, weiß auch nicht, irgendwie anders. Ne? Und auch das gilt es ja zu respektieren. Und das ist ja ein Umstand, in den ich in Organisationen oft treffe, dass die sagen, ja, wir haben das in unserem Team versucht, aber das sind 2 Leute, die machen nie mit. Die gehen da raus. Sag ich ja, wunderbar. Ist auch okay. Also es ist freiwillig, man sollte dann lieber Sonderformate haben und Kleingruppen, wo es ganz klar ist, dass es freiwillig ist weil diesen Raum der Besprechbarkeit zu erweitern, wenn jemand das nicht will, ist das ja irgendwie eine Zumutung. Und was man oft vergisst, viele Menschen haben überhaupt keine emotionalen Referenzerlebnisse, so nach dem Motto, ich sitze mal in einer Männergruppe und wir sagen so, wie es uns mit unserer Sexualität so geht. Da sagen einige so, wenn ich ja die mache, die ist ja ganz gruselig. Und für andere, ja, das mache ich einmal im Jahr und dann kommen wir so als Männer zusammen und das ist eine ganz schöne Sache. Also auch da dem gerecht zu werden, wo stehe ich da, was kenne ich schon, was ist angemessen für den Kontext, was ist auch der nächste Schritt, den jemand offenbart hat, dass er ihn gehen möchte. Das ist auch für diese Gestaltung dieser Teamkontexte ganz wichtig. Und deswegen sage ich auch immer, Kleingruppen helfen da, wenn man den Raum der Besprechbarkeit erweitern möchte.
Ja, diese Freiheit ist ja auch die Freiheit des Ichs, auch anders sein zu können. Eine authentische Inauthentizität im Grunde, die dann erreicht werden kann und eben nicht die Freiheit, das Ich so auszuleben, wie man es gerade in dem Moment will, sondern die Freiheit, zwischen diesen verschiedenen Ichs auch wechseln zu können und anders sein zu können. Darin liegt immer und für jeden und jede eine Erweiterungsmöglichkeit. Die hört nicht auf.
Und das Ausprobieren zu dürfen, ist eine sehr hilfreiche und wertvolle Experimentierrahmen, der uns unterstützen kann, diesbezüglich auch mutiger zu werden.
Ja, und ganz entscheidendes Kriterium, stoße ich auch auf der aller Ebene, also auf organisationaler Ebene, stoße ich da oft drauf, ist das Vertrauen. Wie ist die Vertrauenskultur? Wem traut man hier, wem nicht? Und das hat oft auch damit zu tun, wie gehe ich denn eigentlich mit Macht hier um? Wie wird mit Macht umgegangen? Und das ist ja oft so ein bisschen diffus oder intransparent. Ne? Und das gehört eben auch zu einem Aspekt der Reifung. Wir brauchen Reife, um Macht sinnvoll nutzen zu können, ist ein Zitat von Constanze Buchheim, die wir auch schon hier hatten in dem Buch. Und vielleicht auch so etwas, was sich gerade so entlarvt, ja. Gerade in diesem Spalterischen, was wir im Öffentlichen gerade stark erleben. Wir und die anderen und die da und die machen das Problem. Die Armen sind das Problem unseres Reichtums. Ne? Und was da so alles auftaucht, das, was spaltet, zerstört Vertrauen. Ja, Gemeinsamkeiten schaffen Vertrauen. Und da sind wir gerade so gesellschaftlich so dabei, ganz schön viel Kredit zu verspielen, den wir an sich, egal was wir danach machen wollen, unbedingt brauchen.
Und Macht, wenn sie nur auf Emotionen beruht, bei Sender wie Empfänger, ist auch etwas sehr Gefährliches, weil es eben nicht den Verstand mit impliziert, während Macht und Gefühle die Ratio mit dabei haben, die den Austausch mit dabei haben, hat eine ganz andere Qualität.
Ja, es geht dann mehr um Ermächtigung als um den klassischen Machtbegriff, der ja auch häufig mit Gewalt durchgesetzt werden muss, damit er aufrechterhalten werden kann. Und die gesellschaftliche Entwicklung zeigt über lange Läufe zumindest, dass wir uns ja auch von diesem Konstrukt weg bewegen. Und wir müssen aber definieren, wie wir Begriffe verstehen wollen, damit wir wieder miteinander gut in Sprache kommen können. Also auch, ne, was verstehen wir unter Macht, was verstehen wir unter Autorität? Und diese Reflexion wird dann möglich, eigene Annahmen zu hinterfragen, vorhandene Möglichkeiten neu zu sehen und halt auch diese Begriffe mit uns zu transformieren und eben uns in der Funktion Führung auch als Ermöglicher zu sehen und andere Menschen in die Lage versetzen, mit uns diesen Raum der Möglichkeiten zu gestalten.
Ja, in der Führung benutze ich auch gerne diesen Begriff Wirkkraft, dass Macht etwas ist, die ja wirksam ist und nichts ist, was ich anderen überstülpe oder halt in einem engeren Machtbegriff verstandenem überwältigen, sondern es hat ja was mit Selbstermächtigung, wie du sagtest, zu tun und mit Wirksamkeit.
Und ich glaube, der Machtbegriff wird uns in den nächsten 10, 20 Jahren doch noch krass beschäftigen, ja, weil wir jetzt plötzlich sehen, was passiert eigentlich, wenn frühere Haltungen das plötzlich über Zwang ausüben, ne, und sagen, wenn du nicht so willst, wie ich will, dann drohe ich dir. Und das wird sicherlich eine Form werden, die sich der eine oder andere aneignet. Und deswegen beschreiben wir in dem Buch auch nochmal die verschiedenen möglichen Reifungsphasen von Organisationen, weil das Interessante ist ja so, in den früheren Haltungen denkt man ja so über eine Organisation wie so eine gut geölte Maschine, wo alle funktionieren müssen. Und erst später merken wir, wie wichtig es ist, Menschen selbst zu ermächtigen, wenn wir eine Verantwortungskultur und eine Vertrauenskultur haben wollen. Und dann wird Kultur auch ein ganz wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg. Und kurzfristig kann ich natürlich, und das erleben wir auch jetzt ja gerade, ja, mit der Kultur, das lassen wir jetzt mal, ne, jetzt zählen nur noch die Zahlen. Ne?
Ja, das ist leider momentan gerade in ganz vielen Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, eine Tendenz. Da waren wir unternehmenskulturell schon einmal weiter fortgeschritten und zugleich erleben wir eben diese Regression momentan, die auch viel Vertrauen zerstört. Und das ist etwas, was Mitarbeiter natürlich sehr, sehr bedauern. Und was ich erlebe, ist, dass sie sich aber momentan fast zusammenschließen in ihren eigenen Teams, in ihren Abteilungen und sich teilweise sogar fast schützen von oben, von CEOs und so weiter, von diesen Vorgaben, die teilweise sehr, sehr stark rational, funktional vorgegeben werden und versuchen trotz alledem die Kultur, die sie schon einmal aufgebaut haben, sich zu erhalten, was aber auch nicht immer gelingt, wenn von oben dann teilweise auch immer wieder häufiger durchgegriffen wird und durchregiert wird und aber auch dadurch einfach viel zerstört.
Ja, es macht die Zeitdimension auch nochmal deutlich. Die Zeit ist halt auch ein Faktor, der mit Komplexität auch zunimmt. Eine Ansage von oben nach unten, Hierarchieebene, ist ein relativ schnelles Medium, braucht wenig Zeit, zielt aber häufig an den zugrunde liegenden Zielen und schon gar an Visionen vollkommen vorbei. Und je mehr ich mich der Komplexität öffne, desto mehr Zeit braucht dieser Schritt aber auch. Und das bedeutet auch, dass es innerhalb dieses Zeitabschnitts mehr Diskussionsbedarf gibt. Mehr Spannungen können entstehen, mehr Spannungen müssen mit passender Zeit und Besprechungsräumen versehen werden. Und desto mehr Möglichkeiten zum Fortschritt, aber natürlich auch zum Rückschritt entstehen. Und deswegen erleben wir natürlich auch eine Zeit, die sich in der Haltung erweitert als diffuser und als diskursiver. Und daraus ergibt sich dann auch vielleicht mit dieser Verklärung von früher war alles besser. Wobei ich auch niemanden treffen, der ernsthaft in diesem Früher leben wollte. Aber die Vereinfachung ist dann halt da, weil es einfache Strukturen gibt, die aber die Probleme auch nicht adressieren können.
Ja, und da hört man ja tatsächlich oft in Unternehmen, wie auch wenn es um Politik und Gesellschaft geht, dass Menschen sagen, das dauert alles zu lange, das ist mir zu viel Gelaber. Es ist einfach auch zu unüberschaulich, es dauert zu lange. Und zugleich kann ich nur sagen, demokratische Prozesse brauchen, wie du sagtest, Christoph, ihre Zeit, weil es ist komplexer. Und dieser unterschiedliche Umgang auch mit der Zeit in erweiterten Haltungen ist etwas, wo ich eine große Ungeduld oder auch eine Verneinung erlebe in früheren Haltungen.
Ja, interessant, dass in Führung durchaus erkannt wird, wir brauchen Umgang mit Emotionalität, weil wir merken, wir müssen Menschen mitnehmen und so weiter. Und jetzt fällt einem nicht so ein, ja, dann machen wir Pöbeln, ne? Und irgendwen diffamieren und sagen, die da sind schuld und das ist schuld und nö und alles Moderne ist falsch, woker Unsinn, was auch immer. Ne? Also wo man so merkt, das ist ja emotieren, also einfach noch Emotionalität erzeugen, Empörungseuphorie erzeugen, wo du denkst, da kriegst du dein Lacher und dein Schenkelklopfer. Aber da hast du noch gar keine Vertrauenskultur, da hast du noch gar keine Verantwortungskultur. Das sind ja ganz andere Konstrukte, die ganz anders erzeugt werden. Ja. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich diese Diskrepanz erleben brauchen, um wieder dann nach diesen Zeiten der Gegenreformation, die wir gerade haben, so nach dem Motto New Work ist tot und wie sich das auch immer ausdrückt oder Agilität, lassen wir sein, da gibt es ja so ganz viele Sprachbilder und Indikatoren, die das zeigen, dass wir nach dieser Gegenreformation, man wird sehen, dauert das 10 Jahre, 20, 30 oder nur kürzer, aber wahrscheinlich sind solche Zeiträume realistisch, wieder Menschen haben werden, die sagen, nee, nee. Also Verantwortungskultur und wirklich jetzt Nachhaltigkeitsziele, gesamtheitlich denken und wirklich schwierige, komplexe Probleme angehen zu können, können wir besser in den erweiterten Haltungen, wo wir auch eine Resonanzintelligenz des Fühlens mitbenutzen.
Und gerade wenn wir führen in Unternehmen und wir erkannt haben, wie wichtig Fühlen und Gefühle sind beim Führen und geführt werden, ist es ja auch interessant, dass man dann oft sagt, ja, aber dafür haben wir keine Zeit. Ich muss ja die Dinge organisieren. So viel People Management kann ich doch gar nicht machen. Und zugleich ist es ja so interessant, dass ja, je mehr wir geübt sind, unsere Gefühle besprechbar zu machen, umso schneller geht's auch. Und das ist etwas einerseits ja, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen und mit Gefühlen arbeiten, mit unseren Emotionen arbeiten, dann brauchen wir mehr Zeit. Und zugleich bin ich überzeugt, gewinnen wir auch Zeit, weil das Vertrauen, das da ist, ist ja auch der größte Komplexitätsreduktionsmechanismus, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Also ist es nicht immer so, dass ich da nur Zeit verliere oder keine Zeit dafür haben könnte.
Ja, und um ein bisschen Hoffnung da auch reinzubringen, die Zeitläufe werden ja auch immer kürzer. Die Zeitläufe der Gegenreformationsbewegung, weil eben der Besprechbarkeitsraum auch da ist. Und den kann ich nicht wieder zurückdrehen. Es bleibt halt besprechbar, dass es auch anders geht. Und wir fangen ja schon bei Kindern an, dass wir eigentlich Kinder dazu erziehen wollen, dass sie Sachen voranbringen, in Bewegung bringen und gleichzeitig bringen wir ihnen als erstes bei, setz dich mal hin und bleib da mal sitzen. Und diese Widersprüchlichkeit, die kann immer wieder auffallen. Und das ist im Unternehmen genau das Gleiche, dass ich sage, ich will Leute, die leidenschaftlich nach vorne gehen und Power machen, aber bitte sich einreihen in eine Strukturkette, die hierarchisch aufgebaut ist und bevor was gemacht wird, muss ich unterrichtet werden. Und diese Widersprüche sind zwar regulativ zu behandeln, das heißt, ich kann eine Hierarchie wieder einziehen und ich kann von oben nach unten das machen, aber ich habe einfach Menschen im Unternehmen, die das auch anders können und anders verstehen. Und diese Möglichkeiten führen dazu, dass auch gegenreformatorische Bewegungen letzten Endes leer laufen. Und wir die Hoffnung haben können, dass diese Zeitläufe der Ehrenrunden, die notwendig sind, um noch die mitzunehmen oder denen auch eine Einladung auszusprechen, die den Weg noch nicht angetreten haben, dass diese Zeitläufe kürzer werden.
Ja, das hoffe ich ja auch. Ne? Und die Angebote, die eben durch das Modell der Haltung sind, sind ja so Strukturierungshilfen. Ja, wo sind wir denn? Gehen wir nach vorne, nach hinten? Ja, und das hilft ja, diesen Blick auch nochmal auf das eigene Tun auszurichten und vielleicht auch nochmal zu begreifen, na, ist diese regressive Tendenz wirklich die einzige Möglichkeit? Ne? Oder geht's darum, auch Spannung anders aushalten zu können und Spannung anders mit Kommunikation zu versorgen und vielleicht, und deswegen sind wir auf die Ebene alles auch nochmal gegangen, das Paradigma noch zu hinterfragen, dem wir gerade ja noch hinterherlaufen. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen der gesamtkulturelle Blick, den wir ja auch zum Beispiel bei den Sustainable Development Goals, SDGs, finden, aus denen sich ja die Inner Development Goals abgeleitet haben, wo wir erkannt haben, naja, wenn wir es mal an der Big Picture mäßig sehen, ja, dann braucht es die Selbstentwicklung von Führung für die Weltentwicklung, weil natürlich können wir jetzt sagen, ach ja, wir verbrennen immer weiter und das war mit den grünen Ideen, war alles Quatsch. Ja, vielleicht diese Generation, mich betrifft das ja nicht mehr und wenn ich tot bin, so lange reicht's noch. Aber in dem Moment, wo wir sagen, hör mal, wir sind eine Menschheit, die es hier seit zigtausend Jahren gibt und wir könnten seit zigtausend Jahren hier sein. Und wenn wir uns eben als evolutionäre Geschöpfe erkennen, die sich auch noch andere Möglichkeitsräume erschließen könnten, dann kommen wir vielleicht zu anderen Schlüssen und sagen, ja okay, aus dieser Perspektive ist vielleicht etwas anderes sinnvoll. So fand ich es ja auch interessant, ja, wenn man jetzt mal auf die Geschichte von der Aufklärung und der Vernunft denkt, ja. Und interessanterweise sagt ja auch Jung, dass das Fühlen eher zu den rationalen Prozessen gehört. Also zu den Denkenden, zu dem denkenden Erkenntnis, ne? Weil es eine Übersetzung von uns ist in Sprache, dass wir in unserer Aufklärung der Vernunft natürlich auch die prärationalen Phasen hatten. Alles noch im Mythos, individuelle Superkräfte, gottgleiche Menschen, diese Idee, da kommt ein Mensch und der macht das dann, dem müssen wir nur folgen. Und es geht um Siegen, Siegen, Siegen. Ja, ja, das kennen wir von früher, das kennen wir aber auch wieder im Aktuellen. Und genauso wie diese moralkonventionellen Phasen, wo wir noch den Mythos kollektiv hatten, des richtigen Wir. Wenn doch alle unserer Religion folgen oder wenn alle zu unserem Reich gehören, dann ist alles gut. Und da war ja die Aufklärung ein ganz wichtiger Wendepunkt, sicherlich auch mit seinen Vorläufern der Renaissance.
Ja, und die humanistische Aufklärung, die sich da angeschlossen hat, war dann natürlich der Fortschrittsmythos, basierend auf dem Glauben, I can do it, ich glaube an mich, ich glaube an dich, wir können das machen. Und schon fast so diese, ja, Allmachtsfantasien, dieser unbedingte Fortschrittsglaube, der ja dann auch wieder natürlich so aus der Schattenseite heraus nicht auf das schauen zu können, wo jemand nicht mitkommen kann, weil man eben nicht in der Selbstermächtigung ist und alles hinter sich lässt.
Ich finde das so interessant mit dem Fortschrittsmythos. Ne? Man denkt so, ja, natürlich geht's um Fortschritt, Wirtschaftswachstum, was denn sonst? It's the economy, stupid. Also das Zitat von Clinton, ja, wo man sagt, ja, das ist die absolute Wahrheit, ja. Und es ist schwer zu hinterfragen. Wie soll denn das gehen ohne das? Und genauso, wenn man aber zurückguckt auf den Mythos des richtigen Wirs, ne, ja, natürlich geht's um Bewahren der reinen Lehre. Wir schreiben unser Buch ab und nochmal ab, da steht alles drin, was anders brauchen wir nicht. Und das war dann auch sinnstiftend für tausend und mehr Jahre, bis dann jemand gesagt hat, ah, wir verändern das Paradigma mal. Wir machen vergleichendes Denken, das logische Denken. Also die Wiedergeburt des griechischen Gedankenguts von Aristoteles, Platon, Sokrates und so weiter hat ja dazu geführt, dass da ein Riesenwechsel war und wir gesagt haben, okay, es geht nicht nur ums Bewahren dieses einen Buches, dieses einen Wissens und das auf jeden Fall schützen und ausbreiten, sondern wir können mit anderen Denkweisen vielleicht eine Zukunft schaffen, die komplexitätsfähiger ist. Und diesen Fortschrittsmythos und den Wachstumsmythos zu hinterfragen, das ist ja im Moment auch so unser Tabu oder ich sag mal die Paradigmenrand-Beschreibung. Ja.
Letzten Endes können wir immer nur scheitern. Das klingt erstmal nicht gut, aber es wird ja deutlich, es gibt verschiedene monokontextuelle Erklärungsmuster, also ich kann alles unter es ist die Wirtschaft sehen oder ich kann alles unter es ist aber die Politik sehen. Aus meiner Sicht ist alles die Kunst. Da kann man verschiedene Funktionssysteme der Gesellschaft mit ihrer operationalen Logik betrachten. Und eben wenn man erkennt, dass da verschiedene Logiken zugange sind, gibt es die Möglichkeit, das polykontextuell zu verstehen. Also zu sagen, man kann eben an einigen Stellen nur Hü oder Hot sein, 1 oder 0 digital, aber an anderen Stellen macht die Unterscheidung Hü oder Hot halt keinen Sinn, weil es andere Zustände gibt. Und wenn man sich auf diese Welt der Nicht-Eindeutigkeit einlässt, erhöht sich natürlich die Komplexität und es bedeutet, ich kann gar nicht genau wissen, was der nächste beste Schritt ist. Aber ich kann etwas ausprobieren, etwas experimentieren, mich darauf einlassen. Und das bedeutet im Umkehrschluss eben auch, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht der richtige Schritt ist, ist erstmal sehr groß. Und deswegen müssen wir mit diesem Scheitern auch anders umgehen, eine andere Fehlerkultur entwickeln. Und ich spreche da immer ganz gerne von grandiosem Scheitern, weil grandios kann Scheitern dann werden, wenn ich es als Lerneinladung wahrnehme und eben aus dieser Haltung heraus, dass ich weiß, dass ich gar nicht das Richtige machen kann, einfach etwas probiere und lerne, wo ich weitergekommen bin und darauf aufbauen, meinen nächsten Schritt plane.
Ja, und es ist so wunderbar, wenn ich mir so anhöre, diese ganzen Aufklärungsphasen, durch die wir ja doch wirklich haltungsmäßig schon durchgehen, dass wir alles in der Gleichzeitigkeit, der Ungleichzeitigkeit spüren, fühlen und sehen können. Es ist alles da. Es gibt schon so viele Methoden, auch in Unternehmen, die das Systemische, das Agile und so weiter sehen, versuchen zu implementieren. Und zugleich haben wir natürlich all die anderen Haltungen noch. Und ja, und vieles wird vielleicht noch nicht ganz verstanden. Viele verstehen es aber schon. Und es gibt die Progression, es gibt auch die Regression. Und es ist alles in dieser Gleichzeitigkeit. Das, was mich beruhigt ist und was mir Hoffnung und Mut macht, ist, es ist alles bereits da. Auch die Gedanken sind bereits da. Und unser Wunsch ist ja natürlich mit dem Buch, diese Gedanken auch voranzutreiben, den Menschen zu ermutigen, sie denken, sich zu getrauen, zu denken, sich getrauen, sie zu fühlen, sie zu leben, gemeinsam auszuprobieren, zu experimentieren, um uns da weiterzubringen, weiterzuentwickeln. Und ja, es ist nicht einfach. Und zugleich ist es etwas, was so eine Freude macht, gemeinsam mit Menschen, die sich wechselseitig darin unterstützen, die sich wechselseitig darin sehen können, zuzuschauen beim Wachsen, das ist etwas, was ich als unendlich großes Geschenk empfinde.
Ist ja ganz interessant, wenn man so den Fortschrittsmythos mal hinterfragt und sagt so, naja, stell dir mal vor, wir wachsen jetzt weiter, naja, wir leisten alle mehr und arbeiten mehr und härter und bauen größere, noch fettere Autos und sagen, ach komm, mit dem ganzen Umweltschutz, das lassen wir, ja, gib's ihm. Kommt da so bezogen auf unsere Enkel, Urenkel irgendwie was raus, wo du sagst, super, toll, dass wir das gemacht haben? Da sagen viele, nee. Also die wenigsten würden sagen, ja genau, ne, weil dann ist ja doch irgendwie so diese Idee, kommt dann zum Tragen, ja, Ressourcen sind begrenzt, man muss vielleicht dann doch anders damit umgehen. Ne? Und dann haben wir, wie du ja auch sagst, natürlich schon andere Angebote, Nachhaltigkeitsziele, da schauen wir mal hin, 17 Nachhaltigkeitsziele, ist ja auch interessant im Wahlkampf, ich habe noch nie einen gehört, der dieses Wort überhaupt benutzt, ist gerade nicht en vogue, weil es zu Verstimmung führt. Wenn das nur genannt wird, ne? Weil wir merken diese Inkohärenz, also wir fühlen, ist nicht so richtig sinnvoll, was wir machen, aber wir machen trotzdem weiter, weil wir kennen es noch und das war mal gut. Und es wird eben nicht zu nachhaltigem, gutem Stimmung führen, weil es in sich ja schon begrenzt ist. Also ein auf Ressourcen verbrauchtes System ist in sich begrenzt, fühlt sich dann auch mittelfristig nicht gut an. Und diese Idee von Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und so weiter, dann merkst du, ja, das könnte kohärentere Weltgestaltung ermöglichen, ja. Aber kann noch nicht gefüllt werden als ein Lösungsraum, beziehungsweise geht gerade so ein bisschen der Diskurs davon weg. Und das wird wahrscheinlich auch wieder erscheinen.
Ja, Susanne sagte ja gerade, es ist nicht einfach. Und man muss auch die andere Seite der Medaille sehen. An dem Alten festzuhalten ist eben auch nicht einfach. erzeugt also total viel Spannung, die sich ja gerade auch Bahn brechen. Und so hingehend, der Weg ist egal wie nicht einfach und man kann ihn progressiv oder regressiv gehen, aber das Thema Einfachheit ist halt ein Scheinthema. Wir können uns entscheiden, welchen Weg wir da gehen wollen und zum Glück können wir auch jederzeit ein paar Trippelschritte in jede Richtung hin und her laufen und ausprobieren, wo wir uns gerade wie sicher verhalten können.
Genau, und dafür braucht es den nächsten Schritt, Räume der Besprechbarkeit, den entwicklungsorientierten Blick in Organisation und vielleicht mal so das Big Picture, wo kommen wir denn eigentlich her, ne? Wo könnte es denn hingehen, gerade wenn wir so mal die Perspektive nicht nur die nächste Wahlperiode, das nächste, sondern mal auf hunderte Jahre erweitern und vielleicht wirklich mal den Blick auf uns als Menschheit werfen und auch sehen, was hat das Menschsein denn eigentlich für ein grandioses Potenzial, wenn es denn gut ist? Und dazu gehört eben die Aufklärung der Vernunft, also die erste Aufklärungswelle, aber auch die Klärung der Gefühle, also dieser Fähigkeit mit Verstimmung, mit emotionaler Energie, bewusster, reflektierter umzugehen. Und das braucht aber auch die Präsenz, damit unsere Resonanzintelligenz, unser Körperempfinden, unser Dasein auch mit diesen Impulsen in Kontakt gehen kann, sodass es einmal die Erlösung aus der erlernten Gefühlstaubheit bedeutet, aber auch die Befreiung aus der unbewussten Selbsthypnose.
Ja, und das macht doch richtig Lust auf Zukunft. Mir zumindest, wenn ich das so sehe, es sind so folgerichtige, logische Schritte für mich, die in Verbindung mit anderen Menschen in dieser Resonanz ich eine unglaubliche Zuversicht entwickeln kann. Und ja, es mag nach vorne und hinten, nach oben, unten und wie auch immer gehen. Ich bin so überzeugt davon, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass immer mehr Menschen auch diesen Strom, der da entsteht, wie neue Paradigmen, auf dem Weg sind wir und die begeben sich da hinein und wir werden uns verbinden. Und das ist etwas, was mich richtig freudig und zukunftsfroh stimmt.
Ich habe ja von dir, Susanne, diesen schönen Terminus gelernt, die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Und da finde ich, steckt was ganz Versöhnliches drin. Und dazu laden wir auch mit dem Modell der Haltung ein. Weder bin ich eine Stufe oder schon weiter als andere oder hab super gecheckt, ja. In mir gibt's diese ganzen Möglichkeitsräume, Momente der Regression, wie auch in der Welt. Und dieses Erkennen der Gleichzeitigkeit, der Ungleichzeitigkeit und auch nicht davor zu erschrecken, sondern immer noch zu wissen, ah, okay, Gegenreformation, interessant, ja, schauen wir mal, wie es so weitergeht. Und gleichzeitig für sich auch noch zu wissen, und das ist mein nächster Schritt und das sind meine Gefährten und das ist eine entwicklungsorientierte Richtung, an die ich mich halten kann und ich werde selber kein Happy End sehen. Es ist ergebnisoffen. Und diese Offenheit und Unwissenheit, der lustvoll zu begegnen, das ist auch etwas, zu dem wir in diesem Buch einladen.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.